Körperkontakt. Ein Podcast über Sex und Sexualität. Ich bin Medea und es ist die vierte Folge in meiner Reihe, wo es um das Thema Trans geht. Mit der Hilfe des Transgender Network Schweiz konnte ich mit vier Menschen reden, die sich als trans identifizieren. In den vorherigen Folgen zum Thema Trans habe ich grundlegende Begriffe und Teilbereiche von diesem Thema angesprochen. Geht ihr doch noch hören, falls das Thema noch neu für euch ist. In dieser Folge habe ich mit Noah geredet. Er ist sehr offen und wir hatten gerade ein paar Verbindungspunkte gehabt, zum Beispiel die soziale Arbeit und Jubla.
Was kommt dir als erstes in, wenn du an Sexualität denkst?
Wenn ich an Sexualität denke, kommt mir als erstes so ein bisschen in den Sinn, dass Vielfältigkeit, ganz diverse Vorlieben und Identitäten, Richtige, genau.
In dieser Folge möchte ich noch mal mehr auf einen Aspekt von Sexualität eingehen. Aber zuerst eine kleine Begriffserklärung. Von trans redet man, wenn das innere Wissen von einer Person, welches Geschlecht sie hat, also Geschlechtsidentität, nicht mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihr bei Geburt ist zugewiesen wurde. Trans ist keine sexuelle Orientierung, wird aber oft damit assoziiert und auch Geschlechtsteile werden im Gespräch rund um Transmenschen viel öfter besprochen als bei Cis-Menschen. Sexualität sowie Geschlechtsidentität sind ein Teil unserer Persönlichkeit. Beides wird in der Gesellschaft fest mit den binären Geschlechtern Mann und Frau gekoppelt. Zum Beispiel wird jemand, der mit einer Vulva auf die Welt kommt, automatisch als Frau eingestuft und es wird auch angenommen, dass die Person hetero ist. Genauso wird jemand, der mit einem Penis auf die Welt kommt, automatisch als Mann eingestuft und es wird angenommen, dass die Person auf Frau steht. Dazu kommt, dass es Intermenschen gibt, die das körperliche Geschlecht, beispielsweise Genitalien oder die Chromosomen, nicht einer medizinischen Norm von eindeutig männlich oder weiblich zugeordnet werden können. Auch bei Intermenschen nimmt die Gesellschaft an, dass sie eher binären Geschlechtskategorie angehören. Das hat zur Folge, dass sich Menschen, die nicht in die binäre Einteilung von Identität und Sexualität passen, sich müssen outen und aktiv müssen sagen, dass das nicht auf sie zutrifft. Weil die binären Geschlechterrollen so fest mit Sexualität gekoppelt sind und in der Gesellschaft davon ausgegangen wird, dass Mann und Frau hetero ist, ich sage es jetzt mal extra so binär, ist es besonders schwierig, aus diesen Kategorien auszubrechen und sich als nicht-hetero bzw. als nicht-cis zu definieren. Das mal so als grobe Zusammenfassung. Ich möchte am Schluss von dieser Folge nochmal auf die Verbindung von Identität und Sexualität eingehen, darum habe ich jetzt mal nur über Basics geredet. Der Noah redet in dieser Folge vom Binder, den er Alben hat angelegt. Das ist eine Kompresse, die die in Anführungs- und Schlusszeichen weibliche Brust kaschiert und dafür kann sorgen, dass man als Mann oder als maskuliner Mensch gelesen wird. Ihr könnt euch wie eine Art Oberteile vorstellen, wo der Oberkörper flacher lässt aussehen. Später in dieser Folge reden wir auch noch über das Beispiel mit der Strasse am Abend. Was wir damit meinen ist, dass eine weiblich gelesene Person auf dem Heimweg am Abend Angst haben kann, einen Übergriff zu erleben. Darum kann sie in dem Moment, dass wenn man heimläuft und es kommt einem eine männlich gelesene Person entgegen, beruhigend sein, wenn er die Person die Strassenseite wechselt und so signalisiert, dass keine Gefahr für die weiblich gelesene Person besteht. Mit diesen Erklärungen können wir jetzt mit der Folge starten.
Wie hat sich deine Sexualität verändert oder entwickelt?
Genau, also als ich in die Pubertät gekommen bin, ich bin recht früh aufgeklärt worden. Sie haben so ein Buch bekommen, das für Kinder sind, wo man so ein bisschen die Seiten aufklappen kann und hineinschauen und umschieben und alles. Dadurch hatte ich schon recht früh ein Bild vom menschlichen Körper, von meinem Körper, wie sich der wird entwickeln. Dort war halt noch eben die Einstellung, ich bin als Mädchen auf die Welt gekommen, so wird sich mein Körper entwickeln, das wird passieren. Und als ich dann in die Pubertät gekommen bin, habe ich halt eben auch meinen Körper kennengelernt und ich habe auch recht schnell realisiert, in welche Richtung es wird gehen. Und ich glaube, der kleine Schock, den ich hatte, dass jetzt Oberweite wird wachsen und Perioden und alles, hat mir recht einen Block gegeben, in mein Selbstfinden zuerst. Natürlich habe ich nicht verstanden, dass ich trans bin und dass das nicht Sinn macht in diese Richtung. Als ich dann aber in meine erste Beziehung gekommen bin, mit meinem Beziehungsmensch damals da hat mir dann recht schnell eine Welt geöffnet, die ich halt nicht kennt habe. Ja, ich sage mir das Glück, ich mit jemandem, der auch also AFAB, also Assigned Female, auf die Welt gekommen ist, in eine Beziehung gekommen bin, wo mir dann, also für mich persönlich das Glück, dass ich halt, dass es schon gestummen hat in dem Sinn, dass ich schon da, wo ich gemerkt habe, zu dem fühle ich mich angezogen, schon gut. Das heisst ja nicht so, Anführungszeichen, traumatisches erste Mal gehabt. Und wo ich dann aber nachher wirklich mit meinem Selbstbild anfing, Probleme bekommen, hatte ich wieder den Block gehabt, wo ich einfach nichts mit meinem Körper wollte machen und einfach, ist alles nicht gut gewesen. Und ja, also ich hatte eine Phase gehabt, wo ich recht viel Substanzen zu mir genommen habe, um halt das Gefühl zu überbrücken, einfach zu ignorieren. Und habe dadurch einfach nicht so gute Erfahrungen mit Sexualität auch allgemein gemacht, also auch mit dem Sexleben oder halt Selbstbild. Und habe dann wie mich auch verstecken wieder. Und sobald ich dann also selber den Schritt entschieden habe, zu nehmen, das bin ich bin der Noah, ich bin ein Transmann und das sind die Schritte, die ich möchte anfangen, hat sich auch der Block aufgelöst, dass ich auch mit Testen anfangen konnte. Und habe auch angefangen, meinen Körper wieder zu akzeptieren und auch wieder halt einfach einbeziehen in allem und nicht mehr so eben die Blockade zu haben, um mich zu verstecken müssen. Und nach meiner Mastektomie habe ich mich wie in einen anderen Mensch verwandelt. Ich bin recht stolz, habe ich mich angefangen zu präsentieren und auch wirklich auch sagen, ja, das ist mein Körper. Und der Körper kann Sachen machen, die andere vielleicht nicht machen können und das ist gut. Und genau.
Also mega befreiend und...
Voll. Unglaublich. Also ich hätte nie gedacht, dass mein Selbstbild so positiv sich wird verändern, wie es passiert ist. Man hört es natürlich immer von diesen Short-Movies auf YouTube oder von anderen Menschen. Und wo meine Therapeutin mich auch gefragt hat, warum die Schritt, ist schon am Anfang immer das Argument gewesen, weil wenn ich in den Spiegel schaue, dann stimmt das Bild nicht. Und meine Hoffnung ist, dass ich mal in den Spiegel schauen kann und es stimmt. Und das ist passiert, ich habe es genau gewusst. Es war ein schöner Moment auch für mich selber gewesen. Vor allem nach dem Mastek war also einfach immer ein Lachen auf dem Gesicht gewesen, natürlich. Und ja, genau.
Darf ich fragen, wie lange das ist gegangen, bis du eine Mastektomie machen konntest und wie näher der Prozess nach dem war?
Genau, also ich kann, sobald ich den Schritt genommen habe, zum sagen, ich will eine Hormontherapie machen und das eigentlich angefangen hat, habe ich dann wie können mich auf die Mastek fokussieren. Ich sage, ich bin mega privilegiert gewesen in dieser Situation. In anderen Fällen geht es nicht so schnell. Ich hatte ein Zeitfenster im Herbst 2022 und ich hatte nicht Ferien gehabt und ich hatte nur das Zeitfenster gehabt und meine Therapeutin hat die Ärztin recht gut kennt und ich bin dort angekommen und eigentlich wäre es so, dass man zuerst mal schaut, okay, ich habe die Krankenkasse angenommen, wann hat es Öffnungen im Kalender, geht es überhaupt vom Körperbau, muss man etwas ändern und ich bin dort angekommen, die Agenda ist aufgemacht worden, der Termin ist gesetzt worden, 2 Wochen später und habe es dann gehabt und es war ein recht surrealer Moment gewesen. Eben ja, unglaubliches Glück gehabt. Normal ist das eigentlich nicht. Eigentlich muss man auf eine Warteliste und die Krankenkasse muss zustimmen. Es ist ein Krieg hin und her und das habe ich jetzt wenig gehabt. Das einzige Anstrengende war natürlich das Heilen. Ja, natürlich, ja, ich rauche nicht mehr. Ich habe keinen Alkohol mit zu mir genommen. Zu dem Zeitpunkt seit einem Jahr nicht mehr. Das heisst, mein Körper hat wenig den Prozess müssen vom, also aus dem Zeug rauskommen, müssen durchgehen. Aber halt allgemein ist einfach, es ist ein Eingriff in den Körper und es ist alles zusammengezogen. Und man muss trotzdem lernen, sein Körperbild wieder neu zu lernen oder zu anerkennen, weil es ist halt recht ein Durcheinander mit Narben und allem. Und
ja, und eine riesige Veränderung, oder?
Unglaublich. Also ich bin 1 Zentimeter grösser geworden. das finde ich eigentlich noch recht schön, einfach weil ich immer ein bisschen, also ich war 1,68 Das war ein Wunschdenken, 1,68 und plötzlich bin ich 1,69 und das war schon ein Erfolg in meinem Leben. Genau. Und es war einfach interessant, um all diese Wunschbilder auch zu sehen und halt eben auch die Sexualität neu zu gestalten. Ich war jetzt nicht jemand, der meinen Körper abartig gehasst hat. Ich habe immer probiert, so zu nehmen, wie es ist. Aber ich hatte trotzdem ein Problem mit meiner Oberweite. Ich hatte fast ein D in der Körpergröße und das war eben, es war recht schwer und es war halt recht anstrengend. Und
hat man ganz sichtbar, oder?
Ja, also ich hatte immer das Gefühl, mit dem Bein oder mit der Beindruck bin ich mega flach. Mhm. Und nach dem Mastek schaue ich zurück und denke, ja nein. Das war ein Wunschdenken. Aber eben, es ist wie nicht etwas im Weg. Und man kann einen Schritt weitergehen und neue Sachen entdecken. Und ja, also am Anfang hatte ich kein Gefühl. Darum ist das wirklich weggefallen, leider. Mhm. Aber es ist einfach auch, wie man sich selber gibt gegen aussen, neue Bereiche. Also, wie man sich kleidet, wie man sich gibt, neue Bereiche entdecken. Und das ist für mich halt einfach auch so ein Erforschungstour für mich selber. Genau. Mhm. Voll.
Wie hat sich das Erforschen in deiner Sexualität gezeigt?
Es war noch spannend, weil bevor ich jetzt Testo angefangen habe, habe ich halt immer die Geschichte gehört, dass sobald man Testo nimmt, sich auch der Fokus vom Interesse an Menschen ändern. Man hat plötzlich Interesse an Männern oder Cis-Männern oder man hat ganz andere Bedürfnisse. Und bei mir ist das wie nie, also ich muss so sagen, es war nie der Fall gewesen, dass ich mich plötzlich zu einem Cis-Mann hergezogen gefühlt habe. Mhm. Ich hatte einfach immer die Momente durch meine Kindheit, dass ich verliebt war bei jemandem, aber ich kann nicht mit dieser Person sein, ich kann diese Person sein.
Ja.
Und das war halt für mich einfach spannend gewesen, weil ich hatte doch ein bisschen Schiss gehabt, dass ich jetzt, ich nehme jetzt eine Testosteron-Hormontherapie an. Und was heisst das? Bin ich plötzlich in einen Mann, in einen Cis-Mann zum Beispiel verliebt und will dann nicht mit meiner Freundin zusammen sein? Und das war überhaupt nicht der Fall. Mm-hmm. Es war ein bisschen unheimlich auch gewesen, weil ich gemerkt habe, sobald ich den Punkt erreicht habe, wo ich wirklich als Mann wahrgenommen werde, verändert sich auch das Verhalten der Menschen rundherum. Und man muss ganz viel Neues lernen. Also ja, jetzt ich musste lernen, dass es vielleicht gut wäre, wenn ich mich trotzdem noch oute, damit die Leute nicht mich komisch anschauen, wenn ich über Perioden reklamieren oder reden tue. Weil halt eben im ersten Moment werde ich als Mann wahrgenommen. Und das ist mega schön. Aber gleichzeitig kann ich dann nicht einfach spontan über irgendetwas darüber mich aufregen. Und man muss halt ganz viel neu lernen. Und halt eben als klassisches Beispiel mit der Strasse. Ich tue dann immer jemandem anrufen oder so tun und dann halt meine Stimme mega hoch machen, dass ich halt nicht als Gefahr wahrgenommen werde, weil ich genau weiss, wie es sich anfühlt, halt irgendwie am Oben. Und das ist ganz interessant, einfach auch zu lernen, mit dem neu umzugehen. Mhm. Weil ich sehe es als Privileg, dass ich als Mann wahrgenommen werde. Aber halt der Struggle, also die Probleme kommen doch noch. Mhm. Weil eben, es ist eine ganz andere Welt und auch viele versteckte Regeln, die manchmal ein bisschen schockieren und wo ich gedacht habe, ja, das hätte ich nie gewusst. Und
ja. Was sind jetzt Veränderungen, die du nicht hättest erwartet?
Also so ein bisschen positive Veränderung, also positiv, negativ kann man beides anschauen, ist halt in der Konversation, in der Gruppe, man kommt recht viel oder schneller einen Respekt oder Vortritt über. Mhm. Also positiv kann man es anschauen, weil früher habe ich das nicht gekannt, dass man darf auch teilhaben. Und das Negative ist halt einfach, dass Männer in der Gesellschaft den Vortritt geben wird, ohne dass man etwas dafür machen muss. Und ja, darum schaue ich es ein bisschen positiv-negativ an. Mhm. Ich hatte eine Situation jetzt vor ein paar Wochen, Monate, wo halt im Umblödeln etwas falsch angesehen worden ist. Mhm. Und da ist dann recht schnell etwas Größeres entstanden, wo überhaupt nicht, also wir haben irgendwie Fangnis gespielt und dann ist irgendwie die Hand ans Bein gekommen. Mhm. Und da war wirklich von meiner Absicht überhaupt nichts gewesen.
Nee.
Und das ist dann halt wie nicht, also es ist wie nicht kommuniziert worden, dass dieser Person das unangenehm war. Und die Gefühle sind mega, die dürfen da sein und das ist ja okay. Aber ich habe dann selber Panik bekommen, weil ich es dann später herausgefunden habe. Und ich bin dann zu der Schulleitung und gesagt, schau, das ist passiert. Mhm. Aber es ist wie noch nicht grösser kommuniziert wurde. Aber falls es grösser kommuniziert wurde, das ist meine Seite, das ist die andere Seite. Es ist wichtig, dass wir das anschauen und nicht, dass dann nachher plötzlich etwas Riesiges entsteht. Und da habe ich jetzt halt auch lernen, dass halt jedes Verhalten von mir kann gut oder negativ angeschaut werden. Und das ist ein bisschen unheimlich. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig. Also ich habe jetzt wie auch gemerkt, dass halt eben ja das Privileg zum, dass die andere Seite kennenlernen. Aber dass halt nachher, also in unserer Gesellschaft habe ich das Gefühl, ist ja, kann man eine Veränderung machen, wenn man ein Mann ist. Und das ist schon lange an der Zeit, dass sich das ändert. Und es regt mich einmal ein bisschen auf. Und es ist wie, es ist nicht meins. Also ich allein kann das nicht ändern. Aber als grosse Gruppe, alle miteinander können wir das ändern. Und das ist eigentlich auch noch cool zu wissen, dass man jetzt ein bisschen die Wut kann. Wie setzen wir da? Voll. Ich glaube, auch noch eine Veränderung, die ich nicht so cool finde, ist halt, man merkt viel schneller, wie transphob Leute sein können, auch wenn sie in der Community sind. Und das ist auch mal ein bisschen unheimlich zum mitbekommen.
Ja.
Weil man steht nebendran und ist so, ja, du hast gerade ein Fluchwort verwendet. Und ich stehe nebendran und bin so, ja, cool. Natürlich nicht cool, aber cool.
Hast du viele Situationen in deinem also im Alltag, wo du dich outen musst?
Ich habe so ein Ding, dass ich finde es einfacher, mich zu outen. Zum Beispiel beim Arbeiten. Ich arbeite in einem Escape Room. Wenn ich dann mit jemandem von meinem Team halt wie allein bin und dann halt Smalltalk oder einfach Gespräche führe, um es gerade einfach sagen, dass es Sinn macht, dass ich auch nicht muss, mich in meiner Wortwahl einen Umweg machen, damit wir über etwas gleich reden können. Natürlich in Situationen, wo ich merke, ja, wenn ich mich jetzt oute, ich weiss jetzt nicht ganz genau, wie das ankommt, dann mache ich es nicht. Ja, schon jeden Tag ist, dass ich die falschen Leute verwünsche. Ist zum Glück jetzt noch nicht so viel passiert. Es passiert natürlich trotzdem. Ich habe ein bisschen das Privileg, zum faul sein und nicht immer müssen mich outen. Was manchmal auch gut ist, aber eben in diesen Situationen, wo ich das Bedürfnis habe, um jetzt etwas von mir preisgeben, damit dass wir über Ungerechtigkeiten und was auch immer, nicht Gott und die Welt, aber halt die Welt miteinander darüber reden, dann mache ich es schon.
Was sind Vorteile, die du jetzt, oder vielleicht auch durch deine Transition, was ist dort ein Vorteil, der sich auf deine Sexualität hat ausgewirkt?
Ja, halt, also eben durch die medizinischen Eingriffe oder Veränderungen, einfach, dass ich ein total neues Körpergefühl und auch einen gewissen Stolz entdecken konnte. Natürlich durch das Testosteron ist halt mein Bedürfnis nach Nähe recht gestiegen. Das war halt auch interessant und auch schön, das mit einer Person, mit der ich jetzt immer noch zusammen bin, halt auch zu entdecken. Aber ich würde einfach sagen, allgemein das Selbstbild und der Stolz ist halt gestiegen. Es ist einfach spannend. Ich fühle mich wie so ein Doktor, der halt ein Experiment betrachtet und die Entwicklung betrachtet. Und halt eben, man hört immer die Geschichte, das wird sich verändern und das passiert. Aber man weiß natürlich nicht, wie es genau ist. Und dann plötzlich passiert es mit einem selber. Und dann ist jeder Tag so, oh mein Gott, das hat sich verändert. Oder als ich meinen Bart aufgewachsen habe, war es natürlich so ein Haar.
Ja.
Und ich natürlich gedacht, ich habe jetzt voll den Vollbart. Und ja. Ist natürlich nicht so gewesen, aber es war einfach schön gewesen, halt, auch wenn ich jetzt zurückdenke, es ist noch nicht so lange her, es ist jetzt 3 Jahre, wo ich eben angefangen habe und es ist einfach auch schön zu sehen, die Etappen, die ich halt auch aufgenommen habe oder Fotos, die ich gemacht habe, um es ein bisschen dokumentieren, ist halt auch schön, darum zurückzuschauen und zu sagen, ja, es ist gut gekommen.
Es war auch etwas unangenehm, aber du hast jetzt gesagt, deine Lust ist wie gestiegen. Ist das manchmal auch etwas unangenehm für dich?
Ja, weil halt, es ist. Wie sagt man denn? Du hast zensieren, oder? Ist,
nein.
Also, es ist halt, wenn du einen Ständer blöd gesagt bekommst, ist halt in Situationen, wo du nichts machen kannst, ist manchmal ein bisschen unangenehm. Ja, am Anfang recht. Also, echt Probleme gehabt zum Velofahren, weil halt, ich bin früher einmal auf mein Velo drauf. Gejagt und halt drauf. Und das kannst du wie nicht machen, weil halt dann, das ist wie, wenn du zwischen beigekickt wird, das macht einfach weh. Und eben in diesen Momenten, wo du einfach die Lust hast, wo du einfach nichts machen kannst, musst du ein bisschen durchziehen. Ja, halt einfach so, aber die Veränderung halt unten rum ist halt einfach, es sagt dir wie niemand genau, wie es abläuft, weil es irgendwie echt noch ein Tabuthema ist, auch unter Transmenschen. Mhm. Es wird nicht mega viel darüber geredet. Und wenn man es dann halt selber durchgeht, ist, eben, es ist die zweite Pubertät, es war gleich ein Schock, als ich meine Oberweite aufgewachsen habe. Es war auch ein Schock, weil das hat man nicht erwartet. Und ja, es ist halt einfach die zweite Pubertät.
Mhm. Du hast vom ständig geredet, das ist, wenn die Klitoris anwächst, oder?
Genau, also am Anfang ist es eher einfach Lust, wo halt einfach die Hormone durchschiessen und später ist es halt wirklich ein kleiner Ständer eigentlich. Mhm, und also ich habe das Gefühl, dass recht schnell noch mit Cis-Männern und dann auch müssen lernen, dass es ist anders. Es ist meine eigene Entwicklung und es ist nicht genau gleich. Und ich sage auch immer, ich bin nicht der Mann. Also ich bin ein Mann, aber ich bin nicht der Mann. Und mit dem ist halt einfach ein Klischee-Mann von der Gesellschaft, der das Problem ist, also das Problem, wo ich das Problem habe, um mich mit dem zu verbinden. Also ich musste einfach lernen, mich rundum alles habe ich auch wieder lernen, halt ein neues Bild, mehr Akzeptanz aufbauen. Ja, man lernt halt viel und die Versuchung ist gross, recht schnell auf eine Seite zu gehen. Und ja, halt, ich bin einfach dazwischen geschwommen. Ich schwimme immer noch dazwischen, weil es einfach, ich kann und ich muss nicht neu mit hingehen.
Mhm.
Das finde ich eigentlich noch schön.
Mhm. Aber trotzdem ist für dich der Begriff Transmann der richtige?
Ja, ich würde sagen, es ist für mich der einfachste Begriff, um doch noch neu mit dazuzugehören. In anderen Situationen bin ich einfach doch nur Mann, der Mann. Aber für mich ist Transmann ein Begriff, den ich mich ein bisschen stolz damit präsentiere. Weil es ist meine Geschichte, das ist mein Weg. Und eben jetzt werde ich als halt Mann wahrgenommen. Mhm. Aber das ist auch ein Teil, der einfach für mich dann bleibt. Ich bin ein Transmann und auch wenn von uns es anders angesehen wird, das ist mein Teil, den ich erfahre. Und genau.
Wo hast du deine Informationen, oder jetzt eben, dass du so schnell bist zu dieser Mastektomie gekommen, wie hast du diese Informationen bekommen?
YouTube Short Movies. Nein, also ich habe sehr viel halt recherchiert. Ich habe in England, mein bester Kollege hat sich auch als trans geoutet. Also wir haben das gleichzeitig geoutet und das war eigentlich noch cool gewesen, weil wir miteinander haben können all die Informationen zusammensuchen und uns weiterbilden. Natürlich im Gespräch mit ganz vielen Menschen, die das gemacht haben, den Weg gemacht haben oder mal pausiert haben oder Komplikationen gehabt haben, anders gemacht haben. Und ja, ich glaube, das Internet und Menschen haben recht viel geholfen. Aber es ist auch wichtig zu sagen, nur mit dem Internet oder halt von verschiedenen Erfahrungen kommt man nicht definitiv auf den richtigen Weg für einen selber. Ich musste recht viel mit mir selber müssen halt auch rauszögern, damit ich den Schritt mache, damit ich mich wirklich nochmal informiere und die Methode nochmal anschauen, einfach, dass ich wirklich weiss, das ist der richtige Weg. Weil man hört natürlich auch Geschichten, die dürfen auch da sein, wo halt die Leute bereuen oder wo es falsch gelaufen ist, wo die Leute fast gestorben sind. Und das macht halt auch Eindruck.
Mhm,
und ich bin, glaube ich, auch echt einfach stur gewesen, wo ich dann wirklich gesagt habe, nein, ich bin mir sicher, jetzt machen wir es. Ich glaube, das hat auch etwas ausgelöst, dass es dann etwas gegangen ist. Weil ich habe wirklich gesagt, ich habe jetzt das Zeitfenster und nachher habe ich Abschlussprüfung im neuen Jahr. Und dort habe ich keine Zeit. Und wenn ich es jetzt nicht machen kann, dann ist es nicht gut.
Ja.
Genau. Dann ist es dann Stand gekommen. Und es fühlt sich recht surreal an, aber dann stehe ich vor einem Spiegel und bin so, nein, es ist passiert, es ist da. Oder es ist weg, besser gesagt. Genau.
Und wie ist der Unterschied zwischen Großbritannien und der Schweiz? Bist du in die Schweiz gekommen und hast gemerkt, ah, fuck, hier ist es ganz anders? Oder wie war das?
Ja, also in England war ich natürlich recht behütet. Und ich habe halt ein Jahr lang meine Schulfamilie aufgebaut und halt das Umfeld kreiert, das halt wirklich Unterstützung war. Und als ich dann zurückgekommen bin ich eigentlich zurück ins Verstecken gegangen, weil ich halt einfach unglaublich überfordert war mit allem. Und das habe ich jetzt schon von vielen Leuten gehört, dass es einfach ein Loch zuerst mal ist, weil man halt die ganze Persönlichkeit, die man sich entwickelt hat, sich gefunden hat, ist wie, wenn man daheim ist, wieder weg kurz und es muss wieder neu gestartet werden. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich mich jetzt in dem Moment dann oute, kommt das wahrscheinlich nicht gut. Und habe mich halt einfach in diesem Loch wieder zurückgezogen und eigentlich versteckt. Und das war schon recht happy für mich selber, weil ich halt wirklich, ich war mega stolz auf mich selber in diesem Jahr und ich habe mich da mega entwickelt und wirklich Verbindungen können schaffen, die mega geholfen haben. Das war dann eine recht intensive Zeit, die eigentlich nicht müsste sein. Mhm. Ich bin jetzt im Herbst bin ich jetzt in England meine Schule besuchen. Wir haben uns alle noch kennt, es war mega schön. Und ich habe mit dem Schulleiter darüber geredet, halt genau über das, dass wenn man zurückkommt in die Schweiz, es ist ein Loch und man weiss nicht, wie, wo, was. Und es wäre mega wichtig, eben, dass man auch im Sozialdienst etwas anbieten kann, wo die Unterstützung auch in der Schweiz dann ist. Mhm. Ich weiss, dass, als ich 2017 auf England gegangen bin, war England offener gewesen bezüglich queer Menschen. Und momentan ist es recht schlimm und es macht recht auch Angst. Mein bester Kollege ist jetzt am Studieren und er hat mega Mühe, zum Mastek zu machen, weil es halt eine mega lange Warteliste ist und auch in der Schweiz jetzt mega lange Warteliste. Und es ist einfach schade, weil halt Bedürfnisse ist da, wir haben wenig Fachpersonal und eben die Wartelisten sind unendlich lang. Voll.
Finde ich es noch spannend, wie sich die Schweiz einerseits schon recht offen eigentlich präsentiert, aber wir haben immer noch Kantönli-Geist, immer noch sehr alles so nach Gemeinde und nach Kanton. Und dort finde ich es wiederum spannend, dass eben in den Kantonen, je nachdem, ist es einfach sicherer oder einfacher. Und eben jetzt, klar, Zürich ist natürlich wie das Offenste vom Offen wahrscheinlich in der Schweiz. Oder das Welsche, Genf, Lausanne, habe ich das Gefühl, auch sehr offen. Basel, Bern sind natürlich auch eher linkere Städte. Du bist ja von Aarau. Wie nimmst du dort die queere Community wahr?
Eben da, wir haben vorher darüber geredet, das ist, ich habe es auch erst neuer entdeckt. Es ist im Vergleich zu Zürich oder Bern natürlich überhaupt nicht so offen. Also, ich glaube, in einem kleineren ist es offen, aber halt im grösseren weniger. Es ist recht schwierig einzuschätzen, wie es genau ist, weil halt es ist so versteckt. Und doch da, ich kann einfach sagen, wenn man dann in der Gruppe miteinander ist, ist es mega offen. Und wenn man dann wie aus dem Kreis wieder geht, dann ist es dann wieder so ein bisschen versteckt. Und ja, also eben, ja, als ich meinen Namen geändert habe und dann in die Zeitung gekommen bin, ist eh schon das Ganze in den Medien umgegangen. Und ich glaube, der Wandel ist dann schon passiert, dass die Leute dann auch mehr darüber gelernt haben oder mehr sich informiert haben, offener gewesen sind. Wir haben wie kein Fachpersonal, FachärztInnen für Mastektomie oder andere Operationen in die Richtung. Also in Aarau gerade, das ist eben in Zürich, Bern, Basel, Luzern. Darum, da ist wie jetzt also Diskussion. Ich merke ab und zu mal, dass wenn ich im Spital bin oder an Fachstellen, dass die Leute schon gewundert sind und sie fragen, darf ich etwas fragen? Und ich weiss genau, jetzt kommt eine persönliche Frage. Das ist ja voll okay und das habe ich kein Problem. Aber eben, es ist ein bisschen versteckt im grossen Bereich.
Voll. Und dann hast du in einem anderen Kanton müssen, um Mastektomie machen und auch für die Hormontherapie?
Genau, also die Hormontherapie mache ich jetzt in Winterthur und die Mastektomie habe ich in Zürich gemacht. Und der Grund ist einfach, weil das die besten Fachmenschen waren in meinen Augen. Wo ich auch Leute hatte, die ich kennt habe, die dort gehen oder gegangen sind. Wir wollten natürlich immer das beste Resultat. Ich habe, eben, als ich meine Mastek hatte, eigentlich das Schönste, was eine Ärztin sagen kann, ist, das ist eines meiner besten Werke. Das ist eigentlich der schönste Satz, den man nach einer Operation hören kann. Und ich habe wirklich fast keine Narben mehr. Ja, es ist alles gut verheilt. Und eben wieder, es ist ein Privileg für mich, dass es so gut gegangen ist. Der Bettnachbar, der hat noch ein Drainage-Ding gehabt. Und eben bei mir überhaupt nicht. Und ich weiss nicht, was ich richtig gemacht habe im Leben, aber irgendetwas habe ich gemacht, damit ich das Glück haben darf. Und mir ist es mega wichtig, dass ich das auch so sehe und das auch weitergeben kann. Weil eben, es kann auch anders kommen. Und das ist jetzt an der Zeit, dass man daran arbeitet, dass es für alle in der Zukunft auch einfacher und gut und schön kann werden kann.
Mhm. Wo siehst du den Punkt, wo unbedingt auf ein Minimum kommen sollte? Oder auf eine, ja, nehmen wir mal ein Minimum.
Also jetzt von der Gesellschaft her allgemein, ich finde, es ist mega wichtig, dass man Transmenschen eine Stimme gibt und vor allem zulässt. Die Stimme haben wir schon immer mehr, aber halt, dass man wirklich zulässt. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen konservativ im Blick auf, dass man sich informieren muss und warten. Das heisst nicht, dass ich die Meinung, dass man muss vor 16 das blockieren und so. Das ist nicht das, was ich sage, aber ich bin voll der Meinung, dass man sich soll informieren können. Das heisst, wir brauchen die Ressourcen für alle Altersgruppen, die angeboten werden, ohne dass es gerade blockiert wird. Weil das ist halt auch schade, wenn jemand, der zum Beispiel 14 ist, das Bedürfnis äußert, einen Eingriff in den Körper oder eine Veränderung zu haben, dass man nicht einfach sagt, ja, ja, das ist eine Phase, sondern vielleicht mal wirklich einfach zulässt. Vielleicht geht es dann in eine voll andere Richtung, das weiss man ja nicht. Aber dass man halt einfach die Stimme zulässt und aber auch einfach zulässt und vielleicht die eigenen Einstellungen oder Gedanken mal kurz zurückhaltet. Und dann halt im Prozess von Krankenkassen oder
ja, im Gesundheitsbereich.
Aber genau, einfach so der Weg halt, dass man es halt auch ein bisschen vereinfacht, wenn jemand wirklich sagt, hey, ich habe mich informiert, das bin ich, dass man es auch vereinfacht. In der Therapie zum Beispiel, man muss ja eigentlich eine Diagnose haben. Meine Therapeutin hat sich, glaube ich, auch viel schlecht gefühlt, weil sie hat immer wieder nachfragen müssen, sind sie sich sicher, und das vom Protokoll her einfach vorgegeben. Und das finde ich eigentlich auch gut, aber ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man dann zum 20. Mal sagt, nein, es fühlt sich immer noch so an, der vielleicht einfach ein bisschen vereinfacht. Oder nicht so aggressiv halt, das probieren zu verhindern. Weil es fühlt sich nicht gut an, 20 Mal gefragt zu werden, bereuen sie es mit 30, wenn sie kein Kind haben können. Und man es immer wieder muss argumentieren. Und das ist einfach nicht so schön. Genau. Und natürlich wäre es schön, wenn die Krankenkasse mehr übernehmen würde. Bei mir ist 2'800 Franken nicht übernommen worden. Und das ist nur die Fettabsaugung. Und krass. Ich bin einfach, es ist keine Schönheitsoperation und ich bin nicht ein Mensch, der mit dem Fett nebendran rumläuft. Das macht keinen Sinn. Also so in einem Täschli, das muss ich mir vorstellen. Es ist mega teuer und es ist, glaube ich, jetzt noch teurer geworden. Und ich glaube jetzt um die 3'000 Franken, die man selber muss zahlen.
Krass.
Und ich finde einfach, man muss ein bisschen mehr ernst nehmen und mehr übernehmen, weil es ist, es ist wie mit den Augen, mit Brillen. Das ist ja auch nicht von der Hauptversicherung übernommen, obwohl es ja eigentlich vom Körper ist. Und jeder hat das Recht, um das Bild zu erreichen, wo er, die Person will sein. Es wäre schön, wenn es ein bisschen auch von der Krankenkasse mehr ernst genommen wird.
Das sind ja alles geschlechtsangleichende Massnahmen. Wann hast du mit diesem Prozess angefangen? Wie alt bist du denn gewesen?
Also den medizinischen Prozess habe ich mit selber überlegen, mit 20 angefangen. Also im 21. Und da hat aber schon 4 Jahre lang von dafür kämpfen gebraucht, um eigentlich nur Anführungsschlusszeichen mit der Hormontherapie anfangen. Weil der Rest ist wie noch nicht möglich gewesen, im Sinne von, man muss erst mal eine Zeit die Hormontherapie haben, damit sich der Körper anpasst. Und den Namen ändern, dort hätte ich müssen, dort noch vor das Gericht gehen und es wäre ein langer, teurer Prozess gewesen. Und das war für mich okay gewesen, um eigentlich warten bis zu dem Punkt, wo es geöffnet worden ist.
Wie findest du es schon noch schwierig für Jugendliche, die aber schon früher merken, ich möchte unbedingt etwas machen? Weißt du, ab wann dürfen Jugendliche selber entscheiden, welche Massnahmen das sie machen wollen? Ist es ab 16 oder ab 18?
Ich bin mir nicht sicher. Ich will auch wenig.
Ja, ich kann es noch googeln.
Es ist vielleicht richtig. Ich weiss, dass halt mit Zustimmung der Eltern Hormonblockierung geht. Und ich, glaube, das ist auch nicht möglich nach 16. Ich weiss es wie nicht. Aber das wäre halt auch wie möglich, also wichtig, dass man vielleicht dort ein bisschen öffnet, um Hormonblockierung, das heisst nicht, dass es für immer und ewig so wird sein. Das heisst, es tut in dem Moment blockieren. Dass man halt auch Kinder und Jugendliche mehr zulässt, wenn sie sagen, hey, es fühlt sich falsch an. Das heisst nicht, dass man sie gerade voll pumpen muss mit irgendwelchen anderen Sachen, sondern eben auch zulassen. Aber es ist vielleicht wichtig zum Googlen.
Ich habe es gegoogelt. Für die hormonelle und operative Geschlechtsangleichung müssen Jugendliche nicht volljährig, also nicht 18 sein. Entscheidend dafür ist die individuelle Entwicklung. Auch wenn es kein Mindestalter gibt, werden körperliche Geschlechtsangleichungen erst ab dem Einsatz von Pubertät angefangen. Meistens mit Pubertätsblocker. Jugendliche, die verstehen, auf was sie sich da einlassen, die gut informiert sind und die Folgen von den entsprechenden Handlungen verstanden haben, also urteilsfähig sind, dürfen Hormone und Operationen machen. Eine Zustimmung der Eltern brauchen sie dafür nicht und die davon nicht vorausgesetzt werden. Medizinische Behandlungen sind allein die Entscheidung der urteilsfähigen Person. Die Quelle dazu habe ich euch in die Shownotes da.
Wie präsent ist das Thema in deinem Umfeld?
Also Sexualität und Identität und alles, das ist eine gute Frage. Ich bin recht offen aufgewachsen. Der Trauzeug von meiner Eltern ist schwul. Und das war für mich immer so ein bisschen das präsent gewesen. Natürlich nur das L, G, also und das B vielleicht noch. Der Rest war nicht so präsent gewesen.
Also das LG von LGBTQIA+.
Genau, also das lesbisch, schwul und das bisexuell sein, das war da immer wieder gesehen. Und halt auch der Film, wenn du mal Glück hast, ist damals repräsentiert worden. Und jetzt habe ich halt mir auch recht das Umfeld geschafft, das offen ist, wo man auch mehr darüber reden kann. Ich war schon immer recht ein offener Mensch gewesen. Also in der Pubertät bin ich recht pervers unterwegs gewesen, mit Humor. Also natürlich ist es jetzt ein bisschen in Mass, aber es ist natürlich immer noch recht offen. Und ja, ich versuche auch halt ein Umfeld zu schaffen, wo ich manchmal auch aus dem Nichts über meine Klitoris reden kann, ohne dass es gerade komisch ist. Mhm. Weil das ist auch wichtig, mal einfach können sich darüber austauschen. Ich würde sagen, es ist recht offen. Mhm. Oder offener als früher. Mhm. Cool.
Was sind Vorteile für dich jetzt allgemein mit deiner Sexualität im Vergleich zu anderen, aber was sind Vorteile, die du an deiner Sexualität siehst?
Ich finde es immer spannend, also ich sage auch immer jetzt auf meine Beziehung momentan, also ich bin eben mit einer Frau zusammen, also mit einer Cis-Frau zusammen, und ich finde es, ein Vorteil ist noch schön, auch für sie ist, wo wir der Meinung sind, wenn zwei Vulvas in einer Beziehung miteinander sind, man versteht, also man hat wirklich den Vorteil, zum Wissen, wo ist es richtig, oder allgemein der Prozess oder Schmerz oder was auch immer, macht mehr Sinn als vielleicht andersrum. Also wenn jetzt sein Mann und seine Frau zusammen sind. Ich finde es immer schwierig, halt für andere zu reden. Ich kann einfach für mich sagen, dass ich finde es angenehm, mit jemandem zusammen zu sein, der versteht und weiss, wie es funktioniert. Ja, es ist halt auch schön, um nicht so das Klischee Blümli-Sex haben, sondern einfach auch können zu experimentieren und auch können kommunizieren, um zu sagen, hey, da hat sich vielleicht jetzt nicht mega so angefühlt. Ich verstehe vielleicht, dass du das gerne hast, aber bei mir ist das nicht gut. Und halt dann auch ein bisschen Anweisungen geben, wo es ein bisschen mehr Sinn macht. Und man ist nicht komplett verloren.
Mhm. Also irgendwie mehr offen oder offenere Kommunikation.
Genau. Und auch Verständnis, um halt auch verstehen, hey, jetzt mache ich gerade nicht, weil der und der Grund, macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, wenn man jetzt kann sich mit dem also verbinden kann. Ich weiß auch nicht, mit einer bloßen Entzündung hatte, und dann eine Woche später hat man vielleicht einfach noch das Trauma von dem und dann das Sachen wie sagen. Und also, ich meine, es ist ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen zynisch, aber also so ein bisschen gemein vielleicht, aber ich finde es einfach, wenn man, ich persönlich finde es gut, wenn man eine Vulva hat, weil es ist einfach viel länger, intensiver. Persönlich kann ich nur von mir sagen. Und es ist halt einfach auch schön, um das auch zu teilen und zu wissen voneinander, dass es durch die offene Kommunikation auch ein gutes Erleben ist.
Was sind jetzt in Bezug nur auf dein sexuelles Erleben? Bist du dort auch auf YouTube schauen, oder was waren dort Sachen, die du aufgeklärt hast?
Ich glaube, was noch recht viel, ich würde jetzt nicht sagen alle, aber recht viele Menschen machen, ist halt Anfang Pubertät auch Pornos schauen. Und wenn ich zurückschaue, habe ich einfach gemerkt, dass ich recht manipuliert wurde von halt dem, wie Sex zum Beispiel oder Körper müssen sein. Und das war halt einfach für mich auch interessant, dass ich halt von dem weg gehen konnte. Also experimentieren und erleben und etwas Neues aufbauen, wo nicht so toxisch und nur der Mann, der darf und so. Und auch die also Pornos, wo zum Beispiel ein lesbisches Pärchen da drin ist, es ist wie nicht authentisch. Und da habe ich halt einfach gemerkt, dass ich durchs Internet recht manipuliert wurde und halt dann auch andere Erwartungen hatte. Und natürlich, ja, eben das Glück hatte, ja, mega gute Erfahrungen gehabt. Und das hat es dann wie so ein bisschen neu gebildet. Eben nach meinem ganzen körperlichen Verändern und Anpassen an meinem Spiegelbild, das ich wollte, habe ich nochmal einen ganz neuen Schritt müssen, um einfach alles zu entdecken. Ich habe jetzt ja, wie nicht mehr meine Oberweite gehabt, die man verwenden also halt im Moment. Und ich habe auch gemerkt, ja, wie ein bisschen traurig, weil eben, ich habe nicht meinen Körper so gehasst, also jetzt nehme ich das Messer und schneide es ab, so. Ich habe mich traurig, weil es ist trotzdem ein Teil von mir und vielleicht auch ein bisschen traurig, weil ich ein bisschen bequem war, um es neu finden. Aber eben, sobald man sich über das, also die Trauer ein bisschen verdauen konnte, ist dann eben eine ganz neue Welt aufgegangen. Und es ist mega schwierig zu erklären. Es ist einfach wie so ein Feuerwerk. So,
ja.
Wo einfach, ja, es ist, macht einfach glücklich. So.
Ja. Ja. Ja, schon in einem anderen Interview haben wir gesagt, ja, wenn man Baby gay ist, dann ist es wie ein Kind in einem Süßigkeitenladen.
Genau.
Und also, das hast du vielleicht auch die Erfahrung gehabt mit deinem Körper, so, ah, was kann ich jetzt alles machen?
Voll. Ja, genau. Einfach. Wie so in Total A sagt man einfach so, oh mein Gott. Genau. Also vielleicht muss ich noch sagen, am Anfang von der Testo-Hormontherapie, wo ich halt eine Ständerständung bekommen habe, ist halt, also ich bin einmal recht schnell gekommen. Das hat mich einmal recht genervt, weil eben, ja, weil ich der Mann sein, der so schnell kommt. Und vor allem, wenn man so, wie sagt man dem auf Deutsch, so, also horny halt, einfach so ein bisschen, so geil ist halt.
Gickerig.
Ja, gickerig, ja. Wenn man so gickerig ist, halt, es macht dann wie, es ist wie zu intensiv, also das Erleben ist auch unglaublich intensiv und es schmerzt dann recht schnell.
Mhm.
Entweder muss man lernen, es anders zu machen, damit es nicht so schmerzhaft intensiv ist, oder man muss einfach einen Weg finden, um es auch neu, also wie rauszuzögern oder wie auch immer. Und das ist eben, es ist jeden Tag etwas, was man neu muss lernen muss. Eben auch mit dem Velofahren, wie du nie am besten aufs Velo gehst, dass ich nicht gerade wieder hinten runterfalle.
Mhm.
Also das ist mir ein paar Mal passiert, dass ich aufs Velo gejetzt bin und nachher auf der anderen Seite wieder runter geschliffert, weil es so weh getan hat. Genau. Eben, es ist noch nicht vorbei und ich bin, glaube ich, noch nicht Ende meiner Pubertät.
Mhm.
Ich weiss es nicht ganz, ich bin noch nicht sicher, aber wir sehen es dann. Also. Und es ist natürlich auch schön, der Moment, wo es sich ein bisschen neutralisieren hat, wo es ein bisschen nicht mehr so auf und ab, hin und her, sondern ein bisschen neutraler geworden ist, auch einfach mal den Moment zu geniessen, wo einfach mal ein ruhiger Moment ist und nicht ständig etwas Neues, das ist auch schön, mal ein bisschen schnaufen.
Mhm. Voll. Was wäre etwas, wo du, oder etwas, was du vielleicht erlebst, wo viele erstaunt?
Was noch viele Leute irgendwie geschockt hat oder schockt, ist, wenn ich sage, dass meine Sexualität sich nicht verändert hat. Weil irgendwie das ein bisschen Klischee ist, dass man plötzlich auf andere Geschlecht oder andere Orientierung hat. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen das, was ich jetzt gerade sagen könnte. Eben jetzt auch mit dem Privileg als Mann wahrgenommen werden. Es sind auch mal recht viele Ärzte geschockt, dass ich, also meine Freundin kein Risiko zum Schwangerwerden hat, weil sie nicht gerade im ersten Moment checken, dass es geht gar nicht. Und dann fangen sie mit uns an zu diskutieren, dass Verhütung wichtig ist. Wir wollen nicht mit irgendwie 22 oder so ein Kind haben. Und wir stehen dann dort und sind so, ja, voll.
Wenn du wüsstest, ja.
Also,
wir haben die beste Verhütung.
Ja, voll. Also ich denke einfach so, mach mal Witz mit meiner Freundin, wenn sie schwanger ist, dann ist es nicht von mir.
Ja.
Also, dann ist es vielleicht auch nicht gut, aber es ist einfach genau so ein bisschen das. Am Anfang war es einfach noch, dass, wo ich wirklich bestimmt konnte sagen, ich will kein eigenes Kind haben. Und der Weg ist der Weg, den ich gehen will. Haben es am Anfang eben viele Leute nicht ernst genommen und sind dadurch halt auch geschockt gewesen, wo ich dann wirklich gute Argumente gefunden habe, um dagegen zu halten. Das ist jetzt zum Glück weniger so.
An welchem Punkt hast du das müssen klar definieren?
Bevor man Testo anfangen kann, muss man auch wirklich einfach das Risiko wahrnehmen, dass es nicht mehr möglich wird sein. Also das ist schon der erste Moment, wo ich persönlich mich mit dem beschäftigen musste. Und natürlich, ich habe mich dann bei meinen, also bei meinen Eltern geoutet, bei meiner Familie geoutet. Und meine grössere Familie hat recht dagegen gehalten, hat recht aggressive Argumente versucht zu haben, über das ich es bereuen werde und Fehlinformationen rausgegeben und halt eben das Klischeeverhalten von nicht unterstützenden Familienmitgliedern. Und ja, sobald ich mich dann ein bisschen abgekoppelt habe von diesen einzelnen Menschen, hat es ein bisschen aufgehört, weil also ja, alle aussortiert, die nicht gut waren. Ja.
Es gibt, glaube ich, gleich auch Transmenschen, die dann noch Kinder haben und nachdem sie die Transition hatten, oder?
Total.
Einfach halt das Risiko, also es ist wie nicht das Risiko, es ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt.
Ja, also halt, wenn man jetzt beim weiblichen Körper ist halt eben die Eileiter und wenn halt nach einem gewissen Zeitraum kein Östrogen mehr halt durch die Östrogenperiode halt das durchspült und alles, kann sich das einfach kleben und das kann immer passieren. Es kann aber bei allem, also jedem Mensch sein, dass man kein Kind haben kann. Es gibt ja die Situationen, wo jemand Eileiter durchschneidet, damit man nicht mehr schwanger werden kann und dann doch noch ein Kind plötzlich entsteht, weil halt das noch durchgewünscht ist. Und das ist halt auch so eine Form, wo es passieren kann. Und ich bin noch nicht so lange auf Testo. Bei mir ist jetzt einfach die Frage, ob die Möglichkeit könnte bestehen, zum Medical Freezing zu machen. Also es muss, wenn nicht, es ist jetzt nicht ein riesiges Bedürfnis, aber falls es möglich wäre, wird von der Krankenkasse übernommen. Da wäre halt vielleicht eine Idee.
Also das wird eher eingefroren, oder?
Genau. Ja. Und dafür da müsste ich halt die Hormonbehandlung unterbrechen und halt wie schauen, ob der Körper sich wieder regeneriert. Das war ein Gedanke, den ich jetzt am Anfang der Hormontherapie hatte. Es ist einfach jetzt, wo man darüber nachdenken kann, später, wo ich nicht selber austragen muss. Weil das war halt ein mega unheimlicher Gedanke, um sich vorstellen, schwanger zu sein und halt den ganzen Prozess. Ja. Der natürlich mega schön ist für Menschen, aber für mich nicht. Ja. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen eine Gefahr, die bei mir jetzt nicht das Risiko war oder nicht passiert ist, wo sobald man sagt, ja, Medical Freezing wäre vielleicht eine Idee, dass plötzlich alle, ah, du hast es bereut, ah, du willst es rückgängig machen, das habe ich jetzt wenig gehabt, aber es ist halt immer ein bisschen das Risiko.
Ja. Wir haben jetzt recht viel über das Medizinische davon geredet. Und eben, du hast auch gesagt, du möchtest wie nicht eine typische Männerrolle einnehmen. Was waren für dich vielleicht gleich auch Sachen gewesen, wo du dich mega drauf hast gefreut, dass du das dann mal kannst? Oder ja, wo du dann eine gewisse Rolle kannst einnehmen?
Ich habe mich mega drauf gefreut, also im letzten Sommer jetzt oben ohne ins Meer reinrennen. Das war so der Traum gewesen. Und einfach etwas, was ich gemerkt habe nach dem Mastek, ist einfach nicht mehr so viele Gedanken müssen machen, was man anlegt, um möglichst sich wohlfühlen. Ich glaube, das ist echt das, was ich am meisten dann gemerkt habe. Allgemein so eben die Verhaltensweise in der Gesellschaft oder halt wie man muss sein, das ist mir eigentlich recht egal. Also meine Freundin und ich schocken manchmal ältere Damen im Zug, dass ich dann Lismen oder Flicken oder den Haushalt mache oder was auch immer. Halt all das, was nicht als typisch von vor allem älteren Generationen angesehen wird. Und ich habe auch wirklich keine Lust. Also, es geht nicht mal um Lust, aber ich habe gar keinen Gedanken, dass ich irgendwie mich dem anpassen will. Genau gleich wie was zwischen meinen Beinen ist, es geht niemand etwas an und es müsste nicht ein Chaos auslösen. Aber ich finde es einfach wirklich eben mit dem nicht müssen sich verstecken, das ist einfach am schönsten. Und oben ohne rumlaufen ist. Also, ich finde, jeder sollte oben ohne rumlaufen können. Weil es ist wirklich einfach, vor allem im Sommer, einfach schön. Einfach gut eingrämen natürlich. Das ist einfach, machen einfach Sonnencreme brauchen.
Ja.
Genau.
Ja, mega. Also auch dein Körpergefühl, einfach, dass du dann ja, frei bist.
Frei, genau. Das ist so der Begriff. Frei sein, genau.
Was ist dir wichtig, dass man das sonst noch... Also das haben wir schon recht viel angesprochen, aber was ist dir sonst noch wichtig, dass man das anspricht?
Das ist eine gute Frage. Ja, ich weiß es nicht. Also einfach wirklich nur das, was ich über Gesellschaft gesagt habe, dass man wirklich den Fokus darauf hat. Weil ich bin persönlich glücklich. Ich bin an einem Punkt, wo ich nicht mega viele unangenehme Situationen habe. Vielleicht ist es einfach wichtig, zu sagen, es wäre schön, wenn wir auch innerhalb der Community miteinander, nicht gegeneinander sind. Weil ich verstehe, es ist schwierig, nicht akzeptiert oder anerkannt zu werden. Aber es bringt nicht, wenn man das gegen andere Gruppen schiesst. Ja, leider die grösste Transphobie erlebt von schwulen Männern.
Mhm.
Und da finde ich einfach nicht okay, allgemein. Und eben, mehr zusammenarbeiten als gegeneinander. Es wäre schön, auch Räume können schaffen, wo wir miteinander einander austauschen können. Nur weil jemand jetzt vielleicht Pronomen nicht versteht. Das heisst nicht, dass die Person dagegen ist, sondern dass die Person lernen will. Und auch mit der ganzen Transition. Es wäre schön, wenn wir die Räume oder die Verbindungen können schaffen können, wo man auch fragen darf, wo Leute offen sind, um es zu beantworten. Ich merke recht viel, wenn ich mich oute und sage, ich bin ein Transmann, es kommt ein spezifischer Blick, wo ich genau weiss, jetzt kommt dann, darf ich dich etwas Persönliches fragen?
Mhm.
Und meine Antwort ist immer, ja, ich bin offen, frag mich, kein Problem. Ich will dir einfach sagen, warum die Frage nicht okay ist. Mhm. Aber ich gehe runter, rauf, überall hin, zu viele Informationen, bis es unangenehm ist, weil ich habe kein Problem mit dem, das zu öffnen. Aber ich will dir einfach sagen, warum du mich jetzt vielleicht nicht darfst fragen, was, wie genau das jetzt im Bett funktioniert oder was auch immer. Einfach so ein bisschen die Verbindungen aufbauen, wäre schön.
Mhm.
Genau.
Also, oder Respekt irgendwie.
Der Respekt kommt eben nur, wenn, also wenn man offen ist zum Lehren oder wenn man die Chance bekommt, um blöde Fragen zu stellen, damit man nachher es besser weiss. Ich kann von meiner Familie das sagen, ich weiss, dass ich sie nicht zwingen kann, auf meinen Weg zu kommen. Aber wenn sie den Schritt selber nehmen, um mehr darüber zu lernen und selber offen, mehr sich öffnen gegenüber dem, dann können wir die Verbindungen schaffen. Ich erwarte von niemandem, dass die Person mich total respektiert. Also natürlich gut, Respekt ist halt einfach, natürlich, gut mit mir umgehen, aber nicht, dass man es plötzlich akzeptiert und einfach alles weiss, weil halt der meiste Hass oder das ungute Gefühl kommt von nicht wissen oder Angst hat, dass man dass die Person oder die Gruppe einem den Platz selber wegnimmt. Und das verstehe ich halt auch von meiner Seite. Wir haben alle immer ein bisschen die Angst, ersetzt zu werden oder rausgestoßen zu werden. Und ich finde einfach, wir müssen eben offen miteinander aufeinander zugehen und auch aufklären, warum darfst du mir jetzt gerade nicht das Fluchwort sagen, das ist nicht okay, das macht mir weh. Aber halt eben erklären.
Mhm.
Macht das Sinn?
Weiß ja, mega. Mega. Aber wie du gerade hast gesagt, Respekt ist ja wie ein Grundrespekt, den man vor anderen Leuten haben sollte. Ich glaube, das ist ein allgemeines Problem in der Schweiz, dass einfach nur zu wenig Respekt oder eben zu wenig Wissen da ist, wie du hast gesagt. Und durch die Angst kommt es dann auch so, zum Beschützen von eben, Kindern muss man schützen vor dem. Mhm. Man darf nicht über Sexualität reden, weil Kinder sollen vor dem Ganzen, vor Sex und so, wie noch nichts wissen und eben geschützt werden. Dabei würde es ihnen eben genau bringen, wenn sie würden wissen, was es ist und was ihre Rechte sind. Und Unwissen ist immer noch schlimmer als nicht zu wissen selber.
Voll.
Darum ist es eben wichtig, Repräsentation zu haben.
Genau.
Wo wünschst du dir noch mehr Repräsentation? Oder überhaupt Repräsentation?
Also, wir sind auf einem guten Weg, wo Hoffnung da ist, dass es gut kommt. Ich weiss, dass ich soziale Arbeit möchte machen, damit ich nicht nur mit meiner Identität, aber halt einfach allgemein Probleme durch die Primarzeit oder was auch immer, kann die Person sein, die ich gebraucht habe. Oder allgemein eine Veränderung geben oder offerieren, damit es besser kommt. Und ich fände es schön, wenn man mehr Möglichkeit hat, jetzt im Arbeitsalltag, auch ein bisschen offener, vor allem mit Kind darf sein. Das heisst nicht, dass ich die Kinder will, Brainwashing machen und irgendwie zu linksextremen queeren Kinder machen oder so. Aber es geht darum, dass man halt einfach nur das Gefühl kann geben kann, egal wie, solange es allen gut tut und niemand verletzt, dass wir die Möglichkeit haben, in der sozialen Arbeit, in der Schule, wo auch immer, Jubla, Fati, dass man das kann auch geben und sich nicht muss verstecken oder diesen Kindern auch oder diesen Menschen das Gefühl geben, sie sind nicht okay und sie müssen sich jetzt verstecken. Das wäre schön, wenn wir die Möglichkeit hätten, Medien Offenheit auch zu repräsentieren können.
Mhm.
Genau.
Was wäre für dich etwas, wo eben vor allem für Kinder eine passende Form von Repräsentation wäre oder welches Medium wäre für dich, wie das, was am ehesten müsste repräsentative Inhalte zeigen?
Ich bin der Meinung, dass Kinder, also vor allem jüngere Kinder, die interessiert null, wie, wo, was du bist, solange du mit denen spielst, solange du kannst rumblödeln, einfach eine coole Person sein. Ich habe für eine Familie, eine Regenbogenfamilie, gearbeitet. Von zwei Müttern, drei Kindern. Und die hatten mega viele verschiedene Bücher zum Beispiel, wo jedes Thema angesprochen hat. Auch eben Regenbogenfamilie oder wie in einer Regenbogenfamilie ein Kind entstehen kann. Und das halt in Buchform kinderfreundlich halt so offerieren. Und einfach so im Normals behandeln, als nicht irgendwie, wir machen jetzt eine Regenbogenwoche in der Kita oder im Kindergarten, sondern einfach allgemein einfach normal, dass ich beziehe im Alltag, weil am Ende des Tages sind wir alle nur Menschen, wir sind nicht Regenbögen, die rumläuft. Natürlich sind wir Regenbögen, aber es ist nicht so, dass wir ein mega Zoovogel sind und müssen ausgestellt werden, sondern es hat, sobald wir es normalisieren tun, ist es auch einfacher, Kinder so zu erziehen und auch vor allem, glaube einfach den Kindern auch zulassen, wenn sie Fragen haben. Also ich bin auch schon gefragt worden, Noah, warum hast du da eine Narbe? Und es halt in kinderfreundlicher Sprache erklären, warum. Und das Resultat war, dass sie gesagt haben, cool, und weiterspielen, fertig. Es ist nicht eine mega Wertung gekommen, weil sie wie nicht, sie haben noch nicht gelernt, dass eine Wertung muss entstehen. Dann ist das egal. Und die Kinder habe ich recht gut, also ganz viel Vertrauen, dass es auch gut, dass sie sich zu guten, freundlichen, offenen Menschen entwickeln, weil die Eltern einfach auch es normalisiert haben und so offeriert haben.
Genau. Ja, ich denke, dort, wo, oder wo ich jetzt auch aus meiner Erfahrung in der sozialen Arbeit wie sehe, wo meistens auch bei einer Konflikte entstehen, jetzt auch zwischen Tagesschule und Eltern, ist halt, wenn eine Religion dazukommt, wenn eine andere Kultur dazukommt, also das wie, dass das Thema vielleicht auch nicht in ihrer Sprache zugänglich ist, ist in ihrer Religion zugänglich, es hat keinen Ort, es hat keinen Platz. Und dann sind manchmal die Kinder verwirrt, so, was soll es mit dem anfangen? Und dort braucht es meiner Meinung nach viel Arbeit, um das zu übersetzen. Also in eine andere Kultur zu übersetzen, in eine andere Sprache zu übersetzen, aber in einen religiösen Kontext zu übersetzen. Und dort habe ich das Gefühl, braucht es noch mega viel Zeit einfach.
Voll. Ja, ich bin nicht mehr so religiös unterwegs. Darum, ich finde es immer schwierig, also von mir aus her zu sagen, ja, man muss jetzt, dass die Leute, also dass andere Religionen das akzeptieren, weil das kann ich von mir aus wie nicht, ja nicht recht, um das zu sagen. Ich finde es einfach allgemein wichtig, dass man den Zugang zu verschiedenen Kulturen, zu verschiedenen Religionen, Identitäten einfach öffnen kann und dass man darf fragen. Ein mega schönes Erlebnis von mir ist, in der Oberstufe hat mir eine Kollegin den Koran auf Deutsch gegeben, damit ich Zugang habe, um lernen zu können, um einfach einen Einblick in eine andere Religion haben. Das habe ich mega schön gefunden, weil ich habe nicht die Wertung bekommen, weil ich nachgefragt habe, darf ich den Koran lesen, sondern es ist einfach, ja, da. Mega schön, dass wir uns austauschen können. Und so Momente sind einfach, glaube ich, allgemein wichtig, dass man ohne Druck, dass man muss oder dass jemand anders muss, eben daran schafft, dass man natürlich, es braucht mega lange Zeit. Und ich bin der Meinung, und nicht nur die Hoffnung, aber ich bin ganz davon überzeugt, dass es, wir werden dort ankommen, wir werden noch dort ankommen, wenn wir noch am Leben sind. Wir haben ganz viele Leute vor uns gehabt, die für alles gekämpft haben und jetzt sind wir am Kämpfen und das gibt mir auch die Hoffnung und die Zuversicht. Das ist so die Zuversicht, dass es gut kommt, weil es liegt eigentlich in unseren Händen, eine Änderung zu machen und das ist auch ein bisschen aufregend und schön natürlich.
Das finde ich sehr schön. Wenn wir das jetzt so als Abschluss
haben. Können wir, total.
Das war die vierte Folge zum Thema Trans. Wie ich das am Anfang gesagt habe, möchte ich noch mehr auf die Verbindung von Sexualität und Identität eingehen. In den letzten drei Folgen haben Luan, Celine und Noah von ihrem Erleben als Transmenschen erzählt. Mir ist dabei aufgefallen, dass sie viel von ihrem Unwohlsein haben geredet. Sie haben von ihrem Körper, ihrer Sexualität, ihrem Umfeld und ihrem Alltag in der Gesellschaft erzählt. Für alle vier war das Entdecken von ihrer Identität und das Ausleben von ihrer Sexualität erschwert gewesen. Oder Noah hat in dieser Folge davon geredet, wie er seine Identität jetzt ausleben kann und wie er das neu herausfinden musste. Dass das Entwickeln der Persönlichkeit für ein paar Leute einfacher ist als für andere, habe ich ja schon am Anfang erklärt. Aber was mich in diesem Kontext oft auch hässig macht, ist, wie einfach es für alle sein könnte, wenn die binären Geschlechter geöffnet oder einfach abgeschafft würden werden. Weil mit diesen Geschlechtern sind ja Rollen, Körper und Recht verbunden, die uns auch so fest einschränken können. Es fällt mir schwer, nicht abzuschweifen und über all die Ungerechtigkeiten zu reden, die die Unterteilung in die binären Geschlechter mit sich bringt. Aber es ist mir wichtig zu betonen, wie stark wir von dieser Einteilung und von diesen binären Kategorien beeinflusst und oft auch beeinträchtigt sind. Vor allem beim Thema Sexualität wird klar, wie fest unser Blick durch binäre Kategorien geprägt ist. Mit meinem Podcast möchte ich aufzeigen, wie unterschiedlich wir Sex und Sexualität sehen, erleben und ausleben. Mir ist klar, dass ich hier nur einen winzigen Teil der Repräsentation arbeite, aber ich hoffe gleich, dass ich euren Blick auf Sexualität und damit auch auf Identität und das Erleben von Menschen öffnen kann. Das war die vierte Folge zum Thema Trans. Falls ihr noch offene Fragen habt, geht unbedingt auf die Seite von Transgender Network Schweiz. Die findet ihr in den Shownotes. Merci vielmals an Noah für die Folge und merci auch an Luan, Céline und Noah für die Gespräche und für eure Offenheit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.